Ich hatte die leise Hoffnung, ihr steigt mit ein. Ich dachte, wir machen hier einen kleinen Chor.
Ich dachte nämlich, du kommst noch zum Chor und dann hätte ich mitgesungen.
EM Spezial.
Leute, seit zwei Wochen sitzen wir auf diesem absoluten Banger und sitzen hier auf heißen Kohlen und warten darauf, dass wir euch unser wunderschönes neues Intro präsentieren können. An dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Brian, a.k.a. YZ. Hat mal wieder gezaubert, der gute Mann. Ihr seid hier gelandet bei Dreierkette VBH und nicht nur bei Dreierkette VBH, sondern bei EM Spezial. Wir finden uns hier zusammen für die EM in ganz besonderen Folgen und ordnen die Heim-Europameisterschaft für euch hier regelmäßig ein und das machen wir wie immer zu dritt. Ihr habt die zwei wunderschönen Menschen schon gehört. Hallo Hannes, hallo Brian, wie geht's euch?
Was geht's, Digga? Schön euch zu sehen, schön euch zu hören, ich freue mich. Ich bin hyped. Ich habe gerade nur erfahren, dass wahrscheinlich mein schön bestelltes Vintage-Trikot nicht rechtzeitig ankommt, wenn es überhaupt noch kommt. Ich denke nicht. Kauft keine Sachen bei Vinted. Nein, Spaß, aber ich hoffe, es kommt vielleicht noch. Aber das trübt ein bisschen meine Stimmung, aber sonst freue ich mich, dass wir zusammen weitermachen, dass die Sommerpause sich dieses Jahr etwas verspätet und wir mit EM-Spezial reinstarten.
Ja, ich auch von meiner Seite. Salute, Jungs, wie geht's? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, die EM mit euch zu besprechen. Ich freue mich, endlich ist es soweit, dass wir dieses EM-Spezial aufnehmen. Die erste von wirklich vielen Folgen. Ich hoffe, wirklich emotionsgeladenen Folgen. Noah, ich habe eine Frage gleich an dich. Was für ein Trikot hast du dir denn bestellt?
Ich habe mir ein Trikot von 1996 bestellt, das Auswärtstrikot in grün. Also sehr, sehr geil. Sah auch sehr geil aus auf den Fotos, aber das war vor 6 Tagen und bisher habe ich noch nichts bekommen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Weil es ist wirklich so, ich habe mir die letzten 3 Tage jedes Mal so gehofft, es ist da. Das hatte ich also wirklich lang nicht mehr bei einem T-Shirt oder bei irgend sowas. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen, habe ich Angst, dass ich dann doch zu Check24 gehen muss und mir dieses Billo-Trikot holen muss.
Ich dachte, ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwo gelesen gehabt, dass dieses Trikot ausverkauft ist. Und ich bin dann von mir zur S-Bahn-Haltestelle gelaufen und Walle, du weißt, was für ein sexy Walk das ist von mir zur S-Bahn-Haltestelle und habe einen Dude gesehen, der dieses Check24-Trikot anhat und bin dann hingegangen und gesagt so, hey Bro, du hast ein richtig geiles Trikot, wo hast du das her? Weil ich hatte gelesen, dass es ausverkauft ist und dass es nirgendwo erhältlich ist. Und dann hat er gesagt, kennst du Check24? Ich so, ja, aber wo hast du das Trikot her? Und dann hat er gesagt, ja, lade die App runter und dann kannst du es kostenlos bestellen.
Ich so, ah, okay. Mittlerweile ist es sogar so, dass du nur an deren Kicktipp-Runde teilnehmen musst und dann kriegst du schon das Trikot zugeschickt. Habt ihr die Werbung mit Podolski nicht gesehen, wo er sagt, sicher dir jetzt dieses Check24-Trikot noch 5 Tage?
Machst du dich eigentlich lustig, weil Podolski Migrationshintergrund hat, Walle?
Ja klar, das ist mein Ding.
Okay, finde ich gut.
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es ist eigentlich ziemlich geil, das Trikot. Also
ich,
wirklich. Also
dafür, nee, das ist erst voll.
Es ist halt echt nicht schlecht. Also es gibt viele Länderspieltrikots, die sind deutlich hässlicher.
Wie kann es sein, dass ich in diesem wunderschönen pink-lilanen Trikot mit Toni Großflock hier vor euch sitze? Ihr seht mich mit diesem wunderschönen Trikot und ihr sagt dieses Check24-Trikot schön.
Ich habe nicht, dass das andere nicht schön ist. Ich finde dieses lila Trikot, haben sie gegen Griechenland getragen, ist bombig, ist geil. Mhm. Aber man muss schon auch sagen, ich habe jetzt echt viele Leute in dem Trikot gesehen. Und ja, ich finde es geil, aber es haben wirklich viele andere. Auch ich hatte am Campus-Festival waren wirklich sehr, sehr viele Menschen im Deutschland-Trikot. So viele habe ich lange nicht mehr im Deutschland-Trikot außerhalb von einem Spiel gesehen. Sehr nice.
Ich muss auch sagen, es ist ein kleines Modeding. Es sieht auch nice aus, also es sieht auch fresh aus. Jetzt nichts gegen die alte EM-Trikots, aber zum Beispiel das von der Europameisterschaft 2008, kennt ihr noch mit diesem schwarzen, fetten Balken oben?
Ach so, hässlich.
Ja. Das hat für uns Nostalgie, aber also es löst bei uns Nostalgie aus, aber das hättest du nie im Leben außerhalb angezogen. Okay, ich damals vielleicht schon, weil ich 8 war, aber es war halt kein schönes Kleidungsstück.
Digga, absolute Modesünde. Ich hatte das mit Ballack-Flock aus Prag mit 2 Streifen auf den Ärmeln. These, ich habe dieses pinke Trikot auch wirklich schon sehr, sehr, sehr oft gesehen. Es ist wirklich ein Fashion-Item. Die Leute haben das echt einfach so im Alltag an. Ich glaube, leider auch sehr oft Leute, die einfach gar nichts mit Fußball im Hut haben. Können wir auch mal was anderes drüber reden. Ich habe da so ein bisschen ein Problem damit. These dieses Trikot sind die Autofahren der EM 2024. Also das, was die Deutschland Autofahren während der WM 2006 waren, das sind dieses Jahr diese Trikots.
Kann sein, ich war leider bei der WM 2006 noch nicht hier, deswegen kann ich nicht, habe ich gar keinen Bezug dazu. Aber ich muss dir auch recht geben, es sind extrem viele Leute mit dem Trikot unterwegs und ich habe mich dabei erwischt, am Samstag oder am Sonntag stand ich an der Ampel, ich hatte einen Kopfhörer an, weil mittlerweile laufe ich in Berlin immer nur mit einem Kopfhörer rum, damit ich den Straßenverkehr auch mitbekomme. Und links von mir war eine Mama mit ihrem Sohn und der Sohn hatte so ein Trikot an. Und ich habe ihn anscheinend zu lang angeschaut. Dann hat sie den Sohn zu sich gepackt. Und eigentlich, ich habe die ganze Zeit versucht, rauszufinden, welchen Namen er hinten draufstehen hat. Weil er hat auf die Straße geguckt und ich war so angelehnt an der Ampel. Und ich konnte es nicht sehen. Ich habe dann so nach hinten geguckt. Und die hat dann das gesehen, hat das Kind zu sich gepackt. Und ich wollte dann sagen, so nein, ich will nur gucken, welcher Name steht. Aber das war irgendwie dann alles too much.
Ja, Hannes, du musst dich dran gewöhnen. Wir sind jetzt mittlerweile erwachsen. Wir sind jetzt in einem Alter angekommen. Wenn du jetzt zu lange kleine Jungs anstarrst, dann werden die Leute nervös. Okay, du musst ein bisschen vorsichtig sein. Du bist kein katholischer Pfarrer.
Ja, ich habe es auch gemerkt, wenn ich zu viel am Spielplatz hier chille alleine und die Kinder einlade auf eine Süßigkeit, dann gucken die gleich immer komisch. Das ist weird, gell? Unverständlich.
Holen wir doch mal den Mann ab, der wirklich jeden Tag in Konstanz Kinder mit Süßigkeiten beglückt. Brian, hast du schon Autofahren gesehen? Ich muss ja sagen, mir fehlt das ein bisschen. 2006, du wirst dich erinnern, in Freiburg war bestimmt auch alles voller diese Autofahren.
An dieses Detail kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Ja, Digga, ich war 6 Jahre alt. Ich kann mich jetzt nicht an solche Details erinnern. Ich weiß noch, ich hatte mein schönes WM 2006-Trikot, by the way, auch ein sehr schönes Trikot. Ja, aber ich weiß noch, das war sehr, sehr, sehr krasse Erinnerung ist, dass mein Cousin, mit dem ich das erste Spiel geschaut habe, damals so einen kleinen WM-Pokal hatte. Und ich natürlich auch ein bisschen neidisch war, dass er so einen kleinen WM-Pokal hatte. Und daran kann ich mich noch erinnern. Aber sonst...
Ich kann mich ganz genau erinnern, wie wir bei uns in allen Autos
hatten. Ja, aber wir waren ja nicht im Autos stecken. Unterwegs. Wir hatten nie ein Auto, deshalb war das jetzt ein Ding.
Oh, stimmt. Ja, ihr habt eure Photovoltaikplatten schwarz-rot-gold angemalt.
Noch nicht, aber das kann ich mal meinen Vater fragen, ob er das macht. Wir haben ja tatsächlich Balkonkraftwerk mittlerweile, deshalb. Das
wäre echt eine Idee. Heute in der Arbeit habe ich einen kleinen Bericht über Balkonkraftwerke geschrieben, deswegen freut es mich sehr, dass du es gerade erwähnst. Ich dachte mir, what ist dieses Wort? Und jetzt fällt es
von. Das ist geil irgendwie. Ich finde, es hat was. Also es ist schon auch ganz geil, so ein Balkonkraftwerk. Wir haben ja Südbalkon, das ist schon nice. Kann ich nur empfehlen.
Ich muss sagen,
hat er gut gemacht, Papa.
Hier in Neukölln sind, Walle, vielleicht kennst du das, wenn du aus der Hermannstraße rauskommst, gibt es gleich zwei Döner auf der linken Seite. Kennst du die? Das eine ist immer crazy full und sieht auch extrem nice aus. So ein Definite 2.0. Die haben full ausgepackt, alles mit türkischen Flaggen. Also die sind auch richtig hype. Die ganze Straße ist voll. Die Leute haben das Türkei-Trikot an, viele haben das Deutschland-Trikot an. Also ist wirklich eine sehr nice Stimmung und ich freue mich auch schon, wenn man es hier sieht.
Ja, ich kann dir auch jetzt schon empfehlen, mach kein Homeoffice an Tagen, wo die Türkei ein Spiel hat. Weil du, Alter, ich glaube, du wirst mit Autokurse zugebombt in Neukölln. Kurzer Nachtrag, Stichwort Balkonkraftwerk. Das nennt man auch, wenn Hannes auf seinem Balkon raustritt, dann hat er auch ein Balkonkraftwerk, ne?
Was ich noch sagen wollte,
Walle, kurz, an der Stelle hier,
kriegt einen gerade in Bezug
auf. War aber lange Leitung bei euch hier, ne?
Ja, ich musste auch sagen, ich habe ihn nicht verstanden. Ich wollte nur sagen, auf Bezug aufs Konzert, ein bisschen schade, es gibt ja hier kein Public Viewing, keine öffentliche, wo man schauen kann. Dementsprechend ist hier von Stimmung leider gar nichts zu merken. Das ist, da bin ich ein bisschen auch ein bisschen neidisch auf euch jetzt gerade in Berlin, weil ich glaube, das ist dieser Moment, wo du diese EM halt live erlebst.
Ey, das ist unnormal. Das, überall hier am Breitscheidplatz hängen 30 Meter Plakate mit Bellingham und Wirtz an dieser Kirche da dran, also an diesem Turm, richtig krass. Und ich habe es ja schon mal gesagt, auf meinem täglichen Weg in die Bib oder auf die Arbeit fahre ich jedes Mal an diesem Adidas Ground vor dem Bundestagsgebäude vorbei und ich fahre jedes Mal an der Fanmeile vorbei. Und heute bin ich erschrocken, weil sie bei mir vor dem Office, vor dem Fenster, kam auf einmal so eine Fahne hochgezogen. So, hier, herzlich willkommen in der EM-Fanzone. Und dann haben die so Fahnen aufgehangen überall. Also ich bin wirklich, ich bin am Pulse der Europameisterschaft. Es ist schon wirklich krass.
Ich muss sagen, es kam gerade eine Liste raus, so die Stadt Berlin hat eine Liste publiziert von den ganzen Places, wo es Public Viewing geben wird und ich muss sagen, ich habe irgendwie crazy Bock auf Public Viewing auf dem Tempelhofer Feld. Die bauen da jetzt schon eine riesen Leinwand auf. Stark. Ich denke, es wird auch sehr, sehr geil werden. Also nur an der Stelle muss ich sagen, ich finde es sehr schwach von der Stadt Konstanz, auch von der Uni Konstanz. Das heißt, als Uni könntest du ja auch irgendwo eine große Leinwand hinstellen. Ja,
es ist auch, also es ist wieder, ich habe auch mir letztens wieder am Wochenende gedacht, ich liebe diese Stadt, das wisst ihr, ne? Oder wir lieben es ja alle irgendwie. Ja. Aber gerade das, was Veranstaltungen angeht, ist das so extrem beschränkt und restriktiv geradezu. Philipp meinte zu mir, dass in der Altstadt, ich weiß jetzt, also nicht bestätigt, aber dass es in der Altstadt für das Jahr über nur 15 Veranstaltungen erlaubt sind. Hm. Außen. So, das ist einfach extrem schwierig, da, sage ich mal, in der Öffentlichkeit laut zu sein, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, Menschen zu mobilisieren, obwohl, glaube ich, der Wille letztlich da ist. Aber es ist einfach extrem schwierig, weil, warum auch immer.
Aber darin zeigt sich doch, Konstanz ist eine Studierenden- und Rentnerstadt. Und scheinbar überwiegen die Interessen der Rentnerinnen dann an der Stelle. Wobei ich auch sagen muss, ich muss die blaue Perle am Bodensee hier ein bisschen in Schutz nehmen. Ulm hat auch kein Public Viewing. Public Viewing bei Weltmeisterschaften immer auf dem Münsterplatz gewesen. Habe ich jetzt die Tage erst erfahren. Kein Public Viewing auf dem Münsterplatz. Bin ich auch sehr enttäuscht.
Ist Alter, schade, aber ich glaube auch, dass es einfach so ein Aufwand ist, was Müll angeht, was Kosten angeht, dass sie sich nicht leisten können. Die Städte sind ja auch immer klamm, was Geld angeht. Und was ich jetzt wieder höre, dass Berlin da 24 Millionen Euro extra noch rausgibt zu den 50 Millionen, die sie ja kalkuliert haben, das sind einfach Kosten, die kann nicht jede Stadt tragen. Das ist ja auch okay erstmal. Ich finde es einfach nur persönlich schade, weil damit halt die Stimmung nicht wirklich aufkommt.
Ja, es ist sehr schade. Es ist sehr schade. Also so Public Viewing ist halt entscheidend für gute Stimmung. Und bei Berlin ist das nochmal was anderes, weil hier passiert ja auch wirklich was. Und Konstanz und Ulm sind jetzt auch keine Austragungsstätte.
Deshalb ja, ich das auch definitiv.
Ansehen. Es gibt ein Public Viewing, das muss ich kurz erwähnen, nämlich in Ecuador. Es findet ja parallel die Europameisterschaft und die Copa America statt, also das Pendant von der Europameisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent. Und es gibt ein Public Viewing, da läuft den ganzen Tag Fußball. Weil die Spiele sind ja mittags, also beziehungsweise 12, 13, 14 Uhr, also die Europameisterschaftsspiele. Und du kannst dich da hinsetzen, kannst Europameisterschaft gucken, zwei Spiele, drei Spiele hintereinander. Und dann um 18, 19 Uhr beginnen die Spiele von der Copa America. Das heißt, wenn du Bock hast, kannst du dir da 7, 8 Stunden Fußball geben.
Alter, Hannes, lass mal Vacation machen. Warum sind wir da nicht hingeflogen? Wie geil ist das?
Ich habe mir auch schon überlegt, Ecuador hat eine richtig geile Truppe erwischt. Es wird wahrscheinlich ein oder zwei Wochenende geben, wo ich genau das mache. Ich schaue mir die Europameisterschaft an, dann switche ich rüber und schaue mir drei Spiele von der Copa America an.
Kurze Einordnung, bevor wir dann nochmal an den offiziellen Start in den Fußballteil hier reingehen, wobei wir eigentlich schon die ganze Zeit über Fußball reden. Hannes, wer ist in der Gruppe von Ecuador bei der Copa America?
Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß, Argentinien haben wir erwischt und ich weiß, wir haben noch Peru erwischt.
Krass, eigentlich finde ich das ganz nice, weil ich glaube, du kannst in unserem EM-Spezial hier auch ein bisschen Copa America-Spezial noch draus machen und ein bisschen was immer einfließen lassen, hätte ich echt Bock drauf.
Genau das wollte ich später noch erwähnen, deswegen lass uns später da nochmal zurückkommen.
Dann machen wir das und starten an dieser Stelle offiziell, ihr merkt schon, Brian wird still, er wird nervös, er möchte über Fußball reden, deshalb hier der Bumper. Anpfiff, EM-Spezial, jetzt geht's zum Fußball, jetzt geht's los. Wir hatten ja jetzt nochmal zwei Generalproben, wir hatten nochmal zwei Tests. Es stand an die Ukraine in Nürnberg und Griechenland in Mönchengladbach. Ich habe beide Spiele gesehen. Ich würde jetzt mal sagen, mit Ruhm bekleckert haben wir uns mal wieder nicht.
Es war so ein Pain. Also ich habe mir das Griechenland-Spiel, muss ich zugeben, habe ich mir nur die Highlights angeschaut, aber das Ukraine-Spiel habe ich in seiner ganzen Länge mir gegeben. Das war ja am Tag nach unserer Aufnahme, oder?
Erich, nee, das war direkt nach der Aufnahme.
Direkt nach der Aufnahme. Und ich muss sagen, das hat ein bisschen meine wirklich krasse EM-Stimmung so ein bisschen geerdet. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja viele Chancen sich rausgespielt und es gab ein paar interessante Akzente wie Maxi Bayer, aber alles in allem war das eine recht langweilige Partie. Und wenn wir so spielen, dann schießt Scott McTominay wirklich zwei Tore gegen uns.
Brian, hast du das Spiel auch gesehen?
Ich habe das Spiel leider nur auch nebenher verfolgt, weil ich noch Beistand geleistet habe für meine Freundin, die am nächsten Tag ihre Jura-Examen-Ergebnisse bekommen hat. Sie hat auch, by the way, bestanden. Dazu auch nochmal Glückwunsch. Das war sehr schön. Dementsprechend konnte ich das Spiel nicht so verfolgen. Aber ich habe ein bisschen nebenher geschaut auf dem Handy. Und man hat schon gesehen, sie waren bemüht. Er war stets bemüht, was man im Arbeitszeugnis schreiben würde, was so nach 4 bis 5 gleichkommt. Ich glaube, man muss, ich finde, Hannes hat es jetzt, finde ich, ganz gut gesagt, das war jetzt gut, man war jetzt schon gehypt, gerade auch gegen spielstarke Mannschaften sind sie, glaube ich, einfach sehr gut und ich glaube auch, dass der schwerste Teil, jetzt kommt eine These hier, oder eine kleine Prediction, dass der schwerste Teil für Deutschland die Gruppenphase sein wird. Ich glaube, dass sie gegen die guten Mannschaften tendenziell besser spielen, weil einfach damit irgendwie die Räume offener sind und das auch gegen Frankreich und auch motivierter ist man vielleicht ein Stück weit. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen so mein, was ich mitnehme. Aber auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, um das jetzt noch den Bogen zu spannen, zu kriechen, ungeschlagen sind sie geblieben. Und ich würde jetzt sagen, insgesamt souverän eigentlich das Ganze noch abmoderiert, wenn man bedenkt, dass Island 1-0 gegen England gewinnt und so Sachen.
Ja, ich bin da voll und ganz bei dir, Brian, bei deiner These. Die Gruppenphase ist das Schwierigste. Ich wurde heute auch im Büro nach meiner Fachexpertise gefragt. Qua Podcast wird mir jetzt immer wieder fußballerische Fachexpertise zugeschrieben. Warum auch immer. Wenn Sie ja mal reinhören würden, dann würden Sie wissen, es ist absolut nicht vorhanden. Ich habe auch gesagt, Gruppenphase, wenn wir das überstehen, dann kann alles passieren. Dann können wir richtig weit kommen. Aber das müssen wir erstmal überstehen. Das müssen wir wirklich erstmal hinbekommen.
Gruppenphase ist auch immer so ein Trauma jetzt die letzten Turniere gewesen. Deshalb.
Ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen die Nase voll von meiner Antwort auf die Frage, weil bei mir in der Arbeit habe ich auch das Glück, Pech, wie man das nennen will, dass ein paar Leute jetzt denken, dass ich ein bisschen Ahnung von Fußball habe, und ich wurde auch gefragt und ich antworte immer dasselbe. Wenn Deutschland die Gruppenphase besteht, werden wir Europameister. Das ist natürlich sehr weit hergeholt und wird wahrscheinlich nicht eintreffen. Aber wie es gesagt habe, es sind diese ekelhaften Spiele gegen Gegner, die sehr eng stehen, die sehr kompakt stehen. Hat man ja gegen die Ukraine gesehen. Die Ukraine stand mit 8 Spielern im eigenen Strafraum und hat wirklich, es sah aus, du hast es in der Gruppe geschrieben, Balle, wie ein Handballspiel. Also die deutschen Spieler haben sich den Ball hin und her zugespielt und es ist wenig passiert. Und so kann es halt auch gegen Schottland sein. Schottland weiß, dass wenn sie mit offenem Visier spielen, sie wahrscheinlich keine Chance gegen Deutschland haben, weil einfach auf dem Papier die Deutschen stärker sind. Ungarn war schon letztes Mal ein wirklich unangenehmer Gegner und die Schweizer können auch taktisch klug spielen. Also das sind echt, es kann ein Ding werden und ich reduziere es sogar auf die erste Halbzeit des ersten Spieles, des Eröffnungsspieles. Ich habe Riesenschiss, dass wir wirklich furios starten, so wie Brasilien damals beim 7-1. Natürlich wird das nicht so schlimm sein, aber ich habe Angst, dass wir ähnlich wie Brasilien damals 2014 furios starten, richtig Gas geben, 12 Minuten, dann kriegen die Schotten aus irgendeinem Grund einen Freistoß oder eine Ecke und der Ball taumelt ins Tor und dann fällt dieses Schloss aus Karten in sich zusammen.
Haus aus Karten. Kartenhaus.
Kartenschloss.
Muss jetzt in dieser ganzen Causa-Gruppenphase, ich bin da voll und ganz bei euch, aber da muss man auch dazu sagen, bei dieser EM die Gruppenphase nicht zu bestehen, da müssen sie sich ja schon richtig, richtig dumm vorstellen. Weil da kommt ja wirklich eigentlich alles weiter, was es hinbekommt, 11 Leute aus dem Platz zu stellen.
Das ist wirklich auch, ich finde dieses Format echt ein bisschen schade. Das hat sich ja, also da, du spielst ja auch dann anders.
Du kannst es unseren HörerInnen vielleicht mal kurz einordnen, Brian. Warum sind wir da so hoffnungsvoll?
Ja, es ist so, dass nicht nur die ersten zwei weiterkommen, wie jetzt zum Beispiel bei der WM, sondern es gibt Gruppen, 4 Mannschaften. Ich weiß gerade nicht, wie viele Gruppen gibt es? 6 Gruppen?
6 Gruppen, ja, 24 Mannschaften.
6 Gruppen, 24 Mannschaften, exakt. Und da kommen nicht nur die ersten zwei weiter, sondern es kommen auch noch die 4 besten Dritten weiter. Also eigentlich alle.
Ja. Also sagen wir mal so, die wenigsten kommen nicht weiter.
Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil dadurch hat der größte Spieler aller Zeiten eine Europameisterschaft geholt 2016 durch dieses neue Format.
Ja, das war auch witzig.
Oh, ja, das,
nee, ja, gut, da werden aber
wir
ich,
nicht drüber reden.
Ich finde, die EM 2016 war ja auch wirklich nicht so ansehnlich, aber dafür war die EM 2021 relativ spannend, gerade weil auch sehr viele Überraschungsmannschaften da waren. Dementsprechend kann es auch sein, dass es auch von Vorteil ist, weil einfach kleinere Mannschaften wie jetzt, sage ich mal, Georgien, tatsächlich, wenn sie 2 Unentschieden haben, vielleicht weiterkommen können. So, das ist schon nice.
Kennt ihr dieses Meme, was wirklich auf TikTok und auf Instagram viel ist, von Manuelsen, wo er sagt, ich mache genauso und noch schlimmer. Genauso und noch schlimmer. Ich habe wirklich Schiss, dass die Deutschen sich das vornehmen. Dass Nagelsmann sagt so, hey Jungs, wir machen kein Revival von 2022. Und dann denkt sich Wirtz und Neuer, ich mache genauso und noch schlimmer.
Ich kann es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, weil die Mannschaft letztendlich zu gut dafür ist. Ja, also das ist, ganz kurz, lass mich mal kurz das ausführen. Ich glaube wirklich, die werden vielleicht das ein oder andere Spiel verlieren. Oder das ein oder andere Spiel schlecht spielen. Aber im Endeffekt, das fand ich, haben sie ja auch in den Testspielen jetzt bewiesen, die spielerische Klasse ist so gut mittlerweile, auch hinten, auch die defensive Stabilität, abgesehen von Manuel Neuer mal, aber dass wir da eigentlich schon irgendwie auch punkten müssen.
Hannes, bitte.
Ja, also ich habe deine Reaktion gesehen, deswegen wollte ich dir eigentlich den Vorrang lassen, aber ich antworte gerne. Nur auf dem Papier hat Deutschland wahrscheinlich eine der drei stärksten Mannschaften neben den Engländern und den Franzosen. Die Spieler einzeln betrachtet sind unfassbar gut, aber die waren schon 2018 crazy gut und 2022 waren wir auch schon auf dem Papier einer der Mitfavoriten. Das, was Deutschland gegen die Ukraine, ich weiß leider nicht, wie es gegen Griechenland war, das habe ich mir nicht angeschaut, aber was Deutschland gegen die Ukraine fabriziert hat, war unterirdisch. Also Manuel Neuer mit diesem Patzer, ich bin ja, wie ihr wisst, riesen Neuer-Fanboy, aber das kann leider vor einem großen Turnier daheim nicht mehr passieren. Und vor allem Gündogan hat nie ein gutes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Bei City brilliert die ganze Zeit, zum Triple geführt. Jetzt bei Barca, eine schwächelnde Mannschaft, auch eine solide Rolle gespielt. Plötzlich bei der Nationalmannschaft ist er ideenlos, spiellos. Und ich denke, das überträgt sich auf wirklich einige Spieler. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, dass wir eine, unter Anführungsstrichen, gute Mannschaft haben. Weil, wie gesagt, auf dem Papier haben wir es, aber auf dem Spielfeld übertragen habe ich das noch nicht gesehen.
Ihr habt ja sicherlich...
Entschuldigung, nur kurz, Brian, ich wollte auch noch drauf antworten. Über die Person Neuer Gündogan werden wir sicher noch reden werden heute Abend. Aber was ich noch dazu sagen wollte, Hannes, ich schließe mich dir voll und ganz an. Also natürlich haben wir auf dem Papier eine sehr gute Mannschaft, aber das sagen wir seit 2014. Yep. Und ich möchte gar keine Euphorie, also doch, ich möchte meine eigene Euphorie bremsen. Deshalb versuche ich immer, es ein bisschen pessimistischer zu sehen. So, ich will, dass wir eine gute EM spielen. Ich will auch, dass die Mannschaft wirklich das abliefert, was sie kann. Aber Noah, du hast gesagt, die Mannschaft hat es in Testspielen bewiesen, was sie kann. Sie haben es in genau zwei Testspielen bewiesen. Gegen Frankreich und gegen Holland. Und alles andere unter Nagelsmann war nicht gut. Also ja, die Spiele in den USA waren nicht gut. Die Spiele gegen die Türkei und Österreich waren nicht gut. Die Spiele gegen Ukraine und Griechenland waren jetzt auch nicht gut. Also wir hatten zwei gute Spiele.
Also ich finde jetzt, wenn wir Tatsachen am Boden bleiben, ich fand, dass die zweite Hälfte gegen Griechenland war vollkommen okay. Und auch gegen Ukraine haben sie es jetzt in Teilen nicht schlecht gemacht. Da hat auch am Ende die Chancenverwertung ein bisschen gefehlt. Und ich sag's mal so, wenn der Maxi Bayer den halt ins Netz donnert, ist das Spiel auch wieder anders gelaufen. Das sind halt auch manchmal so kleine Detailfragen, die man nicht so unbedingt klären kann. Klar, es läuft nicht perfekt, aber ich finde, sie ist auf dem richtigen Weg. Ich habe mir heute das Training angeschaut, wie sich's gehört. Das sieht gut aus, die Jungs haben Bock.
Geil. Brian, Alter, Field Reporter.
Ich hab doch euch das reingeschickt. Habt ihr das nicht angeschaut? Training ja, live.
Das waren die Menschen, die sind berufstätig.
Ja, ich müsste eigentlich auch was machen, aber ich habe gedacht, ich habe mir das Training angeschaut. Das war sehr spannend. Offenes Training in Herzogenaurach. Wirklich, aber eine Sache, das ist doch wirklich verrückt.
Entschuldigung, ich lieb's, dass du dir das gegeben hast auf YouTube.
Hä, wie geil, es war richtig geil und vor allem der Kommentator war so lustig, das war irgendwie total entspannt. Nee, was ich geil finde, ist, ja, jetzt haben sie ja Nübelrau abgesägt, aber sie brauchen ja trotzdem den vierten Torwart, also haben sie den zweiten von der Nürnberger Mannschaft genommen, Jan Reichert oder so. Das, ja. Also stell dir mal vor, du bist so ein 18-Jähriger, oder ich weiß nicht, wie, 20, so ein Lelek wie wir, mehr oder weniger, und dann ruft am nächsten Tag Manni an und sagt, ey, Komm mal kurz nach Herzogenaurach, wir brauchen nicht im Tor. Florian Wirtz muss mal Freistöße üben oder so.
Ja du, Nürnberg, Herzogenaurach, ist ja noch zweimal umfallen.
Weißt du, was ich mittlerweile krass finde, Noah? Du sagst, ein Lelek wie wir, wenn der Dude 18 ist, ist er halt einfach 6 Jahre jünger als wir. Das ist hart. So, das hittet mich ab und zu, dass jetzt die Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft alle deutlich jünger sind als wir. Also als Walle auf jeden Fall, weil er ist ja noch ein bisschen älteres Baujahr. Aber bei uns ist, ich finde es crazy, wenn da steht so, er ist nicht mehr der Jüngste, und da steht so 23, ich denke mir, what the fuck, warum ist er nicht mehr der Jüngste?
Ganz kurz, bevor wir dann wirklich, ich merke schon, ihr wollt über die Torwartfrage reden, ihr wollt über Gündogan reden, ich hab da auch Bock, ich bin da voll bei euch, aber ich, einmal ganz kurz abschließend, ihr wisst, ich bin großer Toni Kroos-Fan, ich glaube, dieser Mann hat einen sehr, sehr klugen Satz gesagt, nach dem Griechenland-Spiel. Wir sind nicht so gut, wie man uns im März gemacht hat, aber wir sind vielleicht auch nicht so schlecht, wie man uns davor gemacht hat. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Also wir sind mit Sicherheit nicht so gut, wie es eben nach diesem Frankreich- und Holland-Spiel hochgejatzt wurde. Das war vielleicht auch mal gut so, dass die Medien da ein bisschen reingehauen haben, dass jemand ein bisschen Euphorie aufkam. Ich meine, ich habe es ja bei mir selbst und bei euch ja auch gemerkt hier im Podcast, da kam richtig die Euphorie auf. Aber so gut sind wir vielleicht nicht, aber wir sind auch nicht so scheiße, wie die PessimistInnen unter uns zu sagen. Geht ihr da mit oder würdet ihr sagen, er ist da auch ein bisschen zu realistisch?
Ich würde erstens Toni Kroos hier an der Stelle für den Literaturnobelpreis vorschlagen, weil so ein Wort einfach crazy. Also ich meine, Bertolt Brecht, Goethe, Toni Kroos kann man alle einreihen in derselben Liste.
Stark.
wie heißt der eine deutsche Rapper? Sammy Deluxe, genau. Sammy Deluxe und Toni Kroos auf derselben Wellenlänge. Aber also, es stimmt auch ein bisschen. Und ich hoffe, er behält recht im Sinne, dass sie nicht so schlecht sind, wie wir sie vor den Niederlande- und Frankreich-Spiele gemacht haben. Weil wenn sie so schlecht sind, dann tut es wirklich wieder in der Seele weh.
Ja, ich finde, der Literat Anton Kroos hat da durchaus recht gehabt. Nee, der sicherlich nicht unrecht. Natürlich war der Hype krank. Und natürlich waren sie jetzt, also dieses Spiel gegen Österreich, das weiß ich noch, das war so ein bisschen, also Japan und Österreich waren so die Tiefpunkte. Also wie gesagt, das ist eine EM im eigenen Land. Man muss einfach jetzt mal abwarten, die müssen jetzt spielen, die müssen das Gefühl haben und dann wird das auch irgendwie werden. Und kein Mensch erwartet, dass die Europameister werden. Ich bin völlig fein, wenn die guten Fußball spielen und wenn die Bock haben und wenn die ein bisschen Euphorie versprühen und dann werden sie 2026 Weltmeister und das reicht mir auch.
Ich wollte sagen, es geht nicht viel schlechter, weißt du? Also 2018 Vorrunde, 2022 Vorrunde.
Genau.
Also viel, viel schlechter geht's nicht. Ich würde sagen, du kannst dich mittlerweile, man kann das mit Italien vergleichen, die sind ja auch. Das letzte WM-KO-Spiel der Italiener war 2006. Das finde ich eine crazy Statistik. Aber die wurden halt zwischendurch Europameister. Deswegen hatten sie wieder so diesen High. Aber viel schlimmer kann es ja nicht werden. Das ist so ein kleiner Trost.
Na, es geht noch. Also wir haben es bisher jetzt noch nicht geschafft, in der Europameisterschaftsgruppenphase auszuscheiden.
Gott sei Dank, weil wir dieses Mal
qualifiziert. Kriegen wir noch hin. Na gut, also. Torwarttrubel. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Es gibt eine Person, über die müssen wir hier reden an dieser Stelle. Es ist der liebe Manu aus München, gebürtiger Gelsenkirchener. Manuel Neuer, wir hatten eine kleine Instagram-Umfrage sogar gestartet. Hannes hatte das gütigerweise übernommen. Brian, jetzt mal ganz kurz dein Take dazu. Neuer wirklich sehr, sehr unsicher. Ich habe es ja schon mehrfach in die WhatsApp-Gruppe bei uns reingeschrieben. Meiner Meinung nach nicht die Nummer 1. Wie siehst du jetzt gerade das Kräfteverhältnis Ter Stegen, Manu Neuer?
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass, also jetzt einfach realistischerweise, dass Neuer von Ter Stegen ersetzt wird. Aber man muss wirklich sehr stark auch mal Julian Nagelsmann kritisieren. Er hat sich da einen Fehler erlaubt, indem er Neuer im März eine Garantie verschrieben hat, die er hoffentlich lernt. Weil das war, wie man gesehen hat, völliger Quatsch. Der hätte jetzt vor diesen Testspielen praktisch dann nochmal so einen kleinen Wettkampf machen müssen, meiner Meinung nach. Und dann hätte man vielleicht das nochmal einfach leistungstechnisch entscheiden können. Aber so, boah, das ist jetzt bitter, da kommt er auch irgendwie nicht so richtig raus, habe ich das Gefühl. Und ich sehe es jetzt auch nicht, dass das Neuer da rausfliegt, auch einfach, weil er doch letztendlich ja auch, ich weiß nicht, Vizekapitän ist und lange Kapitän war und irgendwie dieses Konstrukt Nationalmannschaft mit Neuer auch sehr verbunden wird. Aber rein leistungstechnisch gibt es einfach wirklich so wenig Argumente für ihn gerade. Es tut mir auch sehr leid, ich liebe ihn. Er ist der beste Torhüter aller Zeiten, das wissen wir alle, das ist auch klar, das ist faktisch vielleicht auch der größte Nationalspieler aller Zeiten, was auch immer. Aber es gibt wenig Argumente für ihn gerade und es spricht auch wirklich sehr viel dafür, dass es immer wieder Patzer dieses EM geben wird. Und wenn wir, sage ich mal, bei der EM, und das ist jetzt mal einfach der Ausgangspunkt, sagen wollen, dass wir da weit kommen wollen oder dass wir eine erfolgreiche EM spielen, dann brauchen wir einen perfekten Torhüter.
Ich will da gar nicht so viel ausholen, weil Brian hat das Wichtigste eigentlich schon alles erwähnt, dass Manuel Neuer wirklich der größte Torhüter aller Zeiten ist und dass er in letzter Zeit sich wirklich haarsträubende Fehler erlaubt hat und immer wieder Patzer sich in sein Spiel geschlichen haben. Ich denke aber, und ich denke, es wird mein einziger Take, Julian Nagelsmann hat dieses Vertrauensvotum in ihn gesetzt, A, um ihm diese psychologische Vorbereitung zu ermöglichen, zu sagen, so, hey, du wirst wieder Deutschland bei einem großen Turnier im Tor verteidigen, erstens, und zweitens, ich denke, es ist, ich meine, ich habe das damals nicht so aktiv mitbekommen, aber 2006 war ja auch diese riesen Torwartfrage, weißt du, hattest Oliver Kahn, du hattest Jens Lehmann, du hattest die Legende Oliver Kahn oder du hattest den Jens Lehmann, der mit den Invincibles auf der Insel bei Arsenal wirklich für viel Furore gesorgt hat. Und damals haben sich Klinsmann und Andi Köpke und alle entschieden für den damals leistungsstärkeren. Und ich denke, das wurde an der Stelle wieder gemacht. Ter Stegen war lange Zeit in der Saison verletzt und Neuer hat wirklich immer wieder während der Saison gezeigt, dass er es drauf hat. Ich denke, er muss es irgendwie schaffen, diese Fehler aus seinem Spiel zu streichen. Aber die ersten Minuten gegen Griechenland haben es auch gezeigt, weißt du, diese zwei Paraden, einmal der Distanzschuss und dann der Nachschuss, einfach stark. Das machen wenig Torhüter und der Mann ist auch mittlerweile 38 Jahre alt. Also ich denke, wir werden uns noch sehr viel freuen an Manuel Neuers großer Klasse. Und es könnte sich ein ähnliches Szenario ergeben wie 2014, wo er uns fast im Alleingang zum Titel getragen hat.
Also ich muss leider sagen, das wird nicht der Fall. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist er einfach zu alt. Und man merkt einfach auch die Unsicherheiten an. Und ich glaube, damit verunsichert er auch ein bisschen die Mannschaft. Das ist schlecht. Das sollte nicht passieren. Und ich glaube auch, ich muss es umdrehen, Hannes. Ich glaube nicht, dass er der leistungsstärkere Torwart ist. Er ist der leistungsschwächere Torwart. Ter Stegen ist momentan der bessere Torwart. Und das ist wiederum, würde ich sagen, wenn man die Geschichte umdreht, 2006 genau der gleiche Fall gewesen, dass Jens Lehmann letztlich nicht der bessere Torwart war, sondern er war auch der leistungsschwächere Torwart. Aber man hat da eben eine Persönlichkeit auch gefördert letztlich, die der Mannschaft vielleicht ganz gut getan hat. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen muss, dass Nagelsmann vielleicht recht hat, dass man dann im Endeffekt sich wieder so eine Persönlichkeit ins Team holt, eine Sicherheit hat, dann das wäre vielleicht der Vorteil. Aber ich habe echt Schiss. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich, das sind zwei Patzer, zwei Spielen, die so elementar waren. Das war also eigentlich Grundwissen für jeden Torhüter. Das ist schon krass.
Ganz kurz, ich finde, man sieht relativ viele Parallelen zu diesem Kahn, zu dieser Kahn-Lehmann-Konstellation jetzt mit Ter Stegen Neuer, weil damals Kahn war es ja auch sein, war auch schon relativ alt, war auch sein letztes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft bei, oder? Correct me if I'm wrong, aber ich glaube schon, ja. Yes. Bei Neuer weiß man auch nicht, ob er die WM in zwei Jahren noch macht. Ter Stegen, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, aber ich habe so das Gefühl, der ist ein bisschen jünger. Genau, das heißt, er kann noch mal ein paar Turniere vielleicht noch machen, ein, zwei. Man hätte jetzt das Momentum, wie eben damals Klinsmann, nutzen können, jetzt das Momentum nutzen können und sagen, jetzt gliedern wir den Nachrücker ein, der Leistungsstärke ist tatsächlich auch und habe aber trotzdem den erfahrenen Torwart auf der Bank, der dann trotzdem im Training immer da ist und immer fordert. Und nur weil du, ich verstehe das auch gar nicht, warum man auf der Torwartposition so eine Garantie aussprechen muss, macht man auf jeder anderen Position macht man das doch auch nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht so richtig. Klar musst du eine Nummer 1 benennen, aber das heißt doch dann trotzdem nicht, dass der jedes Spiel spielt. Ich verstehe das nicht. Er stellt sich doch jetzt auch nicht vor die Mikros und sagt, Havertz spielt jedes Spiel. Kann auch mal sein, dass Füllkrug mal spielt. Deshalb, ich bin da kein Fan davon, ich war auch kein Fan davon. Brian, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich glaube, der Fehler liegt gar nicht so richtig bei Neuer. Der Mann wird halt einfach alt. Ich glaube, die Zeit hält auch vor ihm nicht an. Der Fehler liegt ja eindeutig bei Nagelsmann. Das ist kommunikativ schlecht gelöst, auch für Ter Stegen, weil ich glaube, das tut auf Dauer auch einfach weh, weil nämlich noch eine These jetzt hinten raus zu meinem Take. Ich behaupte, Ter Stegen hat, seit er Nationalspieler ist, nie die Chance wirklich gehabt, der erste Torwart zu werden. Die wurde ihm, glaube ich, eigentlich nie anberaumt.
Ich weiß gar nicht, welche Testspiele das waren, aber es gab doch zwei Testspiele, wo Ter Stegen im Tor stand. War das bei der USA-Reise?
Das war vor 10 Jahren!
Nein. Jetzt in der Ära Nagelsmanns. Also es gab vor kurzem, wirklich vor in den letzten 6 Monaten gab es zwei oder ein Nationalmannschaftsspiel, wo Ter Stegen, genau, gegen die Türkei. Gegen die Türkei stand
er. Gegen Türkei und Österreich, das war der bei beiden im Tor.
Absolut katastrophal, aber ganz kurz, das liegt auch daran, dass diese Saison, die gerade vorbeigegangen ist, 23-24, Ter Stegen die längste Zeit verletzt war im Gegensatz zu Neuer. Und ganz kurz, nur zu dem, was du gesagt hast, bei der Entscheidung von der WM 2006 war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Jens Lehmann der leistungsstärkere Keeper, weil er kam von der Saison, also 2 Jahre davor, die Invincibles Arsenal, und er hat Arsenal ins Champions-League-Finale gehalten, wo sie gegen Barcelona verloren haben. Also ich denke, es ist wieder dieses Prinzip, der leistungsstärkere steht im Kasten und es ist nun mal eben Manuel Neuer.
Ich finde das Verletzungsargument, das Verletzungsargument zieht nicht, weil das hat noch nie gezogen. Neuer war auch schon oft genug lange verletzt vor Turnieren und wurde dann kurz davor erst wieder fit und hat immer gespielt. Das Argument zieht meiner Meinung nach nicht. Und
er war dreimal 11 Tage verletzt, war der Kerl. Fast ein Jahr.
Ich hab keinen einzigen Patzer von Ter Stegen im Kopf bei den letzten Testspielen, wo er im Tor stand.
Doch, es gab zwei gegen die Türkei, wo ich mir dachte, du hast die Chance, dich zu beweisen und machst halt sowas.
Ja, okay, aber Neuer hat den Freifahrtschein. Er darf Patzer machen und spielt halt trotzdem. Und ja, der Unterschied ist, dass in den Spielen, wo Ter Stegen gespielt hat, das habe ich nämlich in einem Bericht gelesen, war die ganze Mannschaft immer schlecht. Und wenn halt die 4 Leute vor dir immer schlecht sind, dann kannst du dich als Torwart gar nicht richtig weil wenn du dann 3 Gegentore bekommst und dann keinem Schuld hast, steht halt am Ende des Tages auf dem Papier 3 Gegentore. Deshalb, ich behaupte, Ter Stegen hatte nie wirklich eine Chance. Neuer wurde die Garantie schon immer ausgesprochen und es stand nie zur Debatte, dass Ter Stegen überhaupt spielt. Und das, finde ich, ist der komplett falsche Ansatz. Und da hätte ich mir von Nagelsmann ein bisschen mehr erhofft, dass er da ein bisschen frischer und offener an die Entscheidung
kommt. Aber generell ist doch diese Torwartdiskussion, also es ist ja nicht nur Neuer und Ter Stegen. Es ist doch alles komisch. Erst spricht er, also da muss man auch generell mal die Kommunikation von Nagelsmann wirklich auch in Frage stellen oder kritisieren. Erstmal mit Ter Stegen und Neuer, was meiner Meinung nach im Endeffekt wahrscheinlich jetzt katastrophal ist. Dann sagt er vor der Vorbereitung, ja, wir haben 4 Torhüter dabei und es bleibt bei 4 Torhütern. Dann wirft der Nübel raus. Das ist für mich auch total inkonsequent. Das mag Sinn ergeben, weil 4 Torhüter sehr viel sind. Aber es ist auf der anderen Seite auch eben, wenn er sich halt eben so festlegt immer, dann holt ihn im Prinzip die Realität immer ein. Und das ist einfach, ich verstehe das nicht, das ist doch ein erfahrener Trainer, der ist doch, also ist ja auch kommunikativ eigentlich immer sehr stark, dass er sich da so komisch festlegt. Versteht ihr das?
Nee, kann ich auch nicht verstehen. Ich habe es jetzt nur die Entscheidung, Menübel jetzt nicht mitzunehmen, verstehe ich jetzt im Nachhinein, weil die Regel ja ist, wenn sich ein Torwart verletzt, darfst du einen Torwart nachnominieren. Das ist ja diese spezielle Regel auf der Torwartposition. Das heißt, eröffnet sich die Möglichkeit, selbst wenn sich einer von diesen drei verletzt, kann er ihn immer noch nachnominieren. Was, glaube ich, bei Feldspielern nicht so geregelt ist, aber ich bin da nicht ganz up-to-date. Deshalb. Aber ich bin voll und ganz bei dir, Brian. Ich verstehe das kommunikativ auch alles nicht, wie er das gelöst hat auf der Position. Vor allem jetzt auch nochmal mit diesem Jugendtorwart da aus Nürnberg, der jetzt da zum Trainieren kommen sollte. Ich finde das alles irgendwie Quatsch.
Ja gut, das finde ich wiederum sinnvoll, weil du dann vier Torhüter hast für die ganzen Übungen. Das macht Sinn, aber ich verstehe halt, also...
Ja, sag mal, Herrgott, jeder Dorfverein ist froh, wenn er in dem Training mal einen Torwart da hat und kriegt das trotzdem hin zu trainieren. Sag mal, brauchen jetzt die feinen Herren dann jedes Mal vier Torhüter oder was? Dann stell halt den Torwarttrainer ins Tor. Ich, also ganz ehrlich, ich verstehe das Theater nicht.
Ja. Also irgendwie hat er da sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan oder tut man das. Also es ist einfach irgendwie nicht smart gemacht und ich finde es heute im Training hat man ja auch gesehen, ne? Also die beiden sind super professionell und haben auch wirklich Bock. Die haben auch so miteinander gequatscht. Die standen praktisch nur 5 Meter auseinander.
Stark, Noah, wie du in die tiefe, in die menschliche Analyse jetzt hier reingehst.
Wirklich ganz kurz dieser Streit, wie mag sich eigentlich Olli Baumann fühlen? So, das finde ich faszinierend.
Ich glaube, er ist happy. Ich glaube, wenn es einen Dude gibt, der richtig zufrieden ist mit seiner Lage, ist es gerade Oliver Baumann. Weißt, der Dude hat bei Hoffenheim eine okay Saison gespielt, ist wirklich ein stabiler Torwart und er darf mitfahren, er sitzt auf der Bank, er sieht fresh aus in diesem Trainingsanzug, er darf mittrainieren. Ich glaube, der ist richtig zufrieden mit seiner Rolle.
Ganz kurz, kleiner Vergleich, Olli Baumann ist in diesem ganzen Ding J. Cole und Neuer und Ter Stegen sind Drake und Kendrick. Ich weiß nicht, ob...
Weil er lacht so, aber ich weiß nicht, ob er es checkt.
Natürlich nicht, ich check überhaupt nichts, ich weiß gar nicht, wer ich habe keine Ahnung, wer J. Cole ist.
Olli Baumann kocht so nebenher sein Süppchen, so, machst du sein Ding und die beiden streiten.
Ja,
komplett. Ich dachte, den Vergleich, den Brian jetzt bringt, ist Olli Baumann, ist der Timo Hildebrand von 2024.
Ja,
das kann ja auch sein. Nee, aber jetzt mal abschließend jetzt mal zu diesem ganzen Torwart-Drama. Das geht mir auch ein bisschen auf den Senkel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Abschließende Sache, er wird an der Entscheidung jetzt nichts mehr ändern, oder? Und wir sind jetzt okay, Neuer wird spielen. Es wäre jetzt auch komplett falsch, wenn er die Entscheidung jetzt nochmal ändern würde. Aber ich finde, man hätte das anders lösen können. Brian ist da voll und ganz meiner Meinung. Hannes ist zufrieden, dass sein Manu zwischen den Pfosten steht. Und somit können wir auf dem Spielfeld etwas offensiver denken. Wir rücken ein paar Positionen nach vorne. Wir gehen zu unserem Kapitän, bei dem sich manche Deutsche wünschen würden, er hätte keinen Migrationshintergrund. Bei uns spielt das gar keine Rolle. Bei uns geht es darum, dass seine Leistung einfach nicht übereinstimmt. Ilkay Gündogan ist einfach schwierig. Und ich finde, wenn ein Lothar Matthäus auch im Sky-Mikro schon sagt, früher war der Kapitän gesetzt, da war der unantastbar, das sollte er dieses Mal nicht sein.
Ja, und da gebe ich ihm absolut recht, weil es war nicht immer so. Ich meine, wenn wir denken, EM 2016 war der offizielle Kapitän der Mannschaft Bastian Schweinsteiger und hat die ersten Spiele verletzungsbedingt auch nicht gespielt und war auch nicht zu 100% fit. Da haben sie auch gesagt, hey, dann ruhst du halt ein bisschen aus. Und ich denke, das könnte man mit Gündogan auch machen, wenn man sagt so, hey, bra, du spielst halt gerade Kacke. Wie wäre es, wenn du dir ein halbes Spiel von der Bank anschaust und dann mit neuen Impulsen von der Bank kommst?
Ich finde, ich gehe mit dem Argument nicht so richtig mit, dass er schlecht spielt. Er spielt halt etwas unauffällig, aber ich finde nicht, dass er jetzt unbedingt schlecht spielt. Die Frage, die sich nur für mich stellt, ist halt, wenn du dann jemand wie der Leroy Sané auf der Bank lässt, dann hast du halt wirklich einen Qualitätsunterschied. Aber ich finde jetzt nicht, Gündogan ist kein Unterschiedsspieler, der sofort auffällt auf dem Spielfeld. Aber wie gesagt, aufgrund dieser Banksituation ist es natürlich umso schwieriger, jetzt Argumente für ihn zu finden.
Ich denke, ich würde Gündogans Auffälligkeit, auch wenn es nicht dieselbe Position ist, mit Sergio Busquets damals bei Barca 2008, 2009 vergleichen. Es fällt dir nicht auf, wenn er alles richtig macht, weil du einfach davon ausgehst, dass er alles richtig macht. Es fällt dann auf, wenn Fehler sich in sein Spiel reinschleichen. Und das ist der Fall bei Gündogan bei der Nationalmannschaft.
Ich habe halt eher das Gefühl, er passt nicht in diese, man spricht ja immer so gern von einer Achse. Ich finde, er passt nicht in diese Achse rein. Irgendwie, er ist mir zu unkreativ auf der 10. Er ist mir für einen Zehner zu unkreativ, zu torungefährlich, kann man das sagen. Ja. Also er versprüht mir zu wenig Torgefahr, er ist mir zu unkreativ, der ist mir nicht spritzig genug. Irgendwie, ich wünschte mir wirklich, wir würden Musiala oder Wirtz auf die 10 stellen und dafür Sané reinholen. Und ich habe eh das Gefühl, wir berauben uns eines Elements, indem wir mit Musiala und Wirtz mit beiden spielen auf Außen, weil beides extrem zentrumsorientierte Spieler sind. Und ich finde, das hast du in den Spielen gegen die Ukraine und gegen Griechenland auch gemerkt, dass uns die komplette Breite gefehlt hat im Spiel, weil die zwei, das sind keine zwei Spieler, die immer an der Außenlinie kleben mit einem Fuß, sondern die suchen immer den Weg in die Mitte. Kimmich ja genauso als Außenverteidiger sucht auch immer den Weg in die Mitte. Ich habe das Gefühl, du verschmalst dein Spiel dadurch komplett und ich glaube, das deutsche Spiel hätte mehr davon, wenn einer der beiden ins Zentrum rücken würde, Gündogan raus und Sané auf Außen.
Es ist halt schon so, ich finde, ich muss schon sagen, wenn Sané fit ist, was er jetzt ja auch die letzten Wochen nicht immer war, dann darfst du den nicht auf die Bank setzen, weil das ist wirklich der beste deutsche Spieler mit Abstand meiner Meinung nach von seiner Aggressivität her und von seinem Antritt her, mein Löwe, mein Tiger, das ist wirklich so der kämpft. Der hat wirklich extrem an Sympathie, finde ich, durch die letzten Länderspiele immer gewonnen, weil der hat irgendwie so ein gewisses Feuer, auch bei Bayern, wenn er dann gespielt hat. Das wäre tatsächlich sehr bitter, wenn er dann nicht spielt. Aber ich glaube, du kannst kaum den Kapitän nicht spielen lassen. Das ist halt einfach schwierig.
Aber das heißt, du würdest ihn nicht spielen lassen, wenn er nicht die Kapitänsbinde hätte?
Ich glaube, dann würde er nicht spielen, nee. Ich glaube, er würde nicht spielen, das ist natürlich.
Aber ich finde das eigentlich auch gar nicht falsch, dass ein Kapitän von der Bank aus das Spiel dirigiert, beziehungsweise ein Kapitän auf der Bank sitzt. Also das ist jetzt vielleicht ein eher liberaler Fußballgedanke und die konservativen Fußballromantiker drehen dabei durch. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem mit. Fabio Cannavaro war bei der WM 2010 auch offiziell der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft und hat, glaube ich, ein Spiel von Anfang an gespielt.
Ich glaube auch, wenn zum Zeitpunkt der Kapitänsernennung von Gündogan schon festgestanden hätte, dass Toni Kroos zurückkehrt, dann wäre Gündogan auch gar nicht Kapitän. Ich glaube, dann wäre eindeutig Großkapitän, weil ich verstehe in dem System, dass es Gündogan wurde, weil Neuer war eben sehr verletzungsanfällig, war viel verletzt, hat viel gefehlt. Kroos hat nicht gespielt und dann hattest du keine, wir hatten ja eine extreme Rotation ständig in dieser Mannschaft drin. Und dann verstehe ich, weil diese eine Konstante war eben Gündogan und von mir aus Havertz, aber Havertz ist kein Kapitän. Und dann verstehe ich die Personalentscheidung schon. Aber ich glaube, wenn zu dem Zeitpunkt klar gewesen wäre, dass Toni Kroos zurückkommt, dann wäre er heute Kapitän. Und dann bin ich auch bei Brian, dann glaube ich, hätte Gündogan auch nicht gespielt. Also ich glaube, er spielt auch qua Amt.
Ja, ich meine, ich finde eben, es ist sehr, sehr schwierig, Gündogan immer zu bewerten, weil eben diese Unsichtbarkeit und eben dieses Element, was man rausnehmen würde, vielleicht auch nochmal anders wirken würde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Freitag auf dem Platz stehen wird. Was ich mir doch durchaus vorstellen kann, ist, dass, wenn man merkt, dass eben, keine Ahnung, wie die Spiele eben verlaufen, auch je nachdem, wie der Turnierverlauf ist, dass es so eine Per Mertesacker-Entscheidung mal geben wird vielleicht, wo dann nach 2, 3 Spielen, 4 Spielen gesagt wird, ach, egal, irgendwie ist jetzt einfach nicht der Moment gerade von dir, das Momentum, und wir müssen umstellen und dass es dann so jemand wie Ilkay trifft, aber wir werden sehen. Schwierig. Ich glaube, dass er auf jeden Fall am Freitag spielen wird, dass die Aufstellung schon wirklich die gegen Griechenland ist.
Denkt ihr, genau das wollte ich euch gerade fragen, denkt ihr, er tritt mit den 11 an, die gegen Griechenland gespielt haben?
Ja, ich glaube, dass die Mannschaft steht jetzt, das ist auch gut so, das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben, wir brauchen jetzt eine feste Mannschaft, ganz egal, wie die Leistung der Einzelnen im Endeffekt ist.
So. Ich glaube auch, die Mannschaft steht zu 100% und ich würde das Thema auch eigentlich ganz gern noch mit einer abschließenden Frage jetzt hier dem Ende nahe bringen, dass wir mit unserem Quiz mal starten können, wir haben nämlich schon 43 Minuten auf der Uhr. Führich, Füllkrug, Maxi Bayer, Undav, Pascal Groß, ist die große Stärke von Deutschland bei diesem Turnier die Bank? Die Qualität, die wir von der Bank bringen können?
Ich würde sagen, die Teamtiefe ist auf jeden Fall dieses Jahr genauso wie die Turniere davor. Deswegen kann ich leider nicht bewerten. Auf dem Papier wieder extrem stark, aber wie gesagt, 2018 und 2020.
Aber nicht nur auf dem Papier, sondern auch, wie sie eben reingekommen sind, weil das fand ich nämlich das Geile jetzt bei den Testspielen, dass durch die Einwechslung wirklich ein belebendes Element kam.
Schauen wir mal, ich würde mich da nicht festlegen. Ich denke, ich hab zu wenig gesehen, um zu sagen, dass es die große Entscheidung oder der große Unterschied sein wird.
Brian?
Ich gehe da ein bisschen mit, das ist immer schwierig zu sagen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Breite des Kaders, die Spielertypen, die Vielfalt der Bank ist Wahnsinn, ne? Wenn man sich mal überlegt, dass man vor 2 Jahren noch Stürmer, oder vor einem Jahr noch Stürmer, vor der WM 2022 eine Stürmerdiskussion hatte. Jetzt haben wir praktisch 5 verschiedene Stürmer. Das ist ja das Faszinierende. Du hast diesen bulligen Neuner mit Füllkrug, du hast den falschen Neun mit Havertz, du hast jemanden wie Maxi Bayer, der, finde ich, auch nochmal ein ganz neues Element bringen kann. Du hast eben so jemanden wie Undav, der so zwischen 9 und 10 so ein bisschen wechselt mit seinen Vorlagen und seinem Spiel. Das ist extrem entspannt und ich glaube, das ist extrem auch, also cool sein wird, weil sich da kein Team richtig vorbereiten kann drauf. Mhm. Du bringst einen Undav rein und du bringst einen Bayer rein und die spielen ganz unterschiedlichen Fußball und ich war wirklich von Bayer. Ich glaube, Bayer, kühne These, aber ich glaube, Bayer wird eine der Entdeckungen dieser EM sein, wenn er die Spielzeit bekommt. Ich hoffe es, weil der ist eben ein Element, den es gar nicht so viele Mannschaften mehr haben gerade. Auch total so, ich finde das geil, der spielt so unbeholfen, sondern so
unbekümmert.
Ja, der hat so einen Unbekümmert. Der hat auch irgendwie wirklich ungefähr die Armbreite von mir. Das ist, finde ich, auch so. Nee, aber ich freue mich. Ja. Ich find, also, das ist wirklich schön. Ich freue mich einfach über die Spieler. Die machen Bock. Sind lustig, sind cool.
Voll und ganz. Ich habe nur so blöd gefragt, wie gesagt, weil ich fand, dass die Anwechslungen ein richtig belebendes Element waren. Und ich muss sagen, wenn an so einer Seitenlinie so ein Führig stand oder ein Füllkrug, dann dachte ich mir nicht so, oh, jetzt müssen wir wechseln, sondern ich dachte mir, geil, wir wechseln. Ja. Jetzt kommt nochmal richtig was rein.
Ich wollte gerade sagen, so wie du gesagt hast, eine der Entdeckungen wird Bayer sein. Ich glaube, ein Spieler, an dem wir uns auch sehr, sehr viel freuen werden, ist Chris Führig. Ich weiß nicht, wieso. Ich mag seinen Spielstil, ich mag ihn als Dude. Ich finde, der kann richtig cool werden. Und ich denke, ein Spieler, den wir nicht vergessen dürfen, er ist jetzt auch ein bisschen älter, ist wahrscheinlich sein letztes Turnier, aber ich glaube, Thomas Müller wird auch interessante Akzente setzen, weil er einfach ein unfassbar spielkluger Typ ist, der diese junge Truppe ein bisschen zusammenhält. Der ist ja der große Bruder von Pavlovic. Pablo.
Auch also geiler Spieler, auch stimmt.
Alter, Junge, was ich für Spiele vergessen habe, die da von der Bank kommen können, da ist ja wirklich jeder geil.
Es wird ein starkes Turnier, aber ich denke so, die Alten machen es noch einmal und die Jungen überzeugen uns. Und wie du gesagt hast, Noah, 2026 sind dann alle reif genug und haben genug Erfahrung, um dann den Titel zu holen.
Also man kann festhalten, wir haben alle richtig Bock, wir trauen dieser Mannschaft sehr viel zu. Das Gemeckere, das wir hier betrieben haben, muss man sagen, ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich glaube, das EM-Barometer steht bei allen immer noch hoch im Kurs, werden wir natürlich gegen Ende der Folge wieder abchecken. Jetzt checken wir erstmal das Quiz vom Hannes ab.
Das Quiz.
So, Jungs, ich hatte bei der Erstellung dieses Quizzes auch Hilfe. Ich werde am Ende des Quizzes der Person mir meinen Dank aussagen. Aber ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir immer so ein kleines Wettbewerb machen, frage ich diesmal spezifisch. Also wenn ich Noah frage, kann nur Noah antworten. Wenn ich Walle frage, kann nur Walle antworten. Und am Ende gibt es einen Gewinner.
Es ist nur embarrassing. Wir wissen alle, dass ich das schlechteste Fußball hier Faktenwissen habe.
Ja, es sind auch Fragen, die du wissen kannst, mein Lieber. Deswegen hör doch einfach zu, bevor du meckerst. Du bist so deutsch.
Nee, das ist gut. Weißt du, ich muss tief stapeln, bevor es losgeht.
Alles klar. Dann guck, die erste schwierige Frage, weil er unser wandelndes Fußballlexikon ist. Lieber Noah, es gab 2004 einen Überraschungs-Europasieger, nämlich die Griechen. Die haben 1-0 gewonnen gegen die Portugiesen, die damals das Heimrecht hatten. Ich will von dir wissen, wer der Torschütze im EM-Finale...
Angelos Charisteas.
Alles klar. Hättest du es gewusst, Walle?
Klar. Ich kann dir sagen, wer Trainer war. Ich kann dir sagen, Trainer war Otto Rehhagel.
Ja, krass, das hätte jeder von uns gewusst. Von Otto Rehhagel kommt auch ein geiler Spruch, nämlich, als er ausgeschieden ist bei der EM 2008, hat er gesagt, die Leute, die mich früher mit Rosen beworfen haben, lassen mittlerweile die Töpfe dran. Also
stark.
Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich nicht, was er meint, weil ich habe die Connection nicht gemacht zwischen Blumentopf. Ich dachte halt so ein Esstopf. Ich so, what the fuck. Aber dann frage an dich, Walle. Wer ist der Spieler mit den meisten Toren bei den Europameisterschaften? Brauchst du Antwortmöglichkeiten?
Ja, klar.
Okay, ist es Di Stefano? Ist es Jürgen Klinsmann? Ist es Platini? Oder ist es Cristiano Ronaldo?
Meine erste Intuition war irgendwie Fernando Torres, weil er sehr prägend war, aber scheinbar nicht. Dann gehe ich auf Platini.
Platini ist der Spieler, der mir die meisten Tore in einer EM geschossen hat, aber die meisten Tore in allen EM-Turnieren hat Cristiano Ronaldo mit 14 Treffern, Platini hat 9.
Also, ich hätte mir echt denken können, sonst hätte er die Frage nicht gestellt.
1-0 für Noah. Weiter geht's mit einer etwas schwierigeren Frage. Noah, welcher ist der Spieler, der jüngste Spieler, der jemals bei einer Europameisterschaft ein Tor geschossen hat? Ich gebe die Antwort. Rooney. Ja, warte. Wayne Rooney, Johan von Lathen oder Renato Sanchez?
Erste Antwort zählt, der hat schon Wayne Rooney gesagt.
No. Wayne Rooney. Ja, war er auch bis zur EM 2021. Bei der EM 2021 wurde überholt von Johan von Lanten. Ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht. Deswegen, Walle, du hast jetzt die Chance zum Ausgleich. Einfache Frage. Welche Fußballlegende aus Inter Mailand erzielte bei der Europameisterschaft 1996 das Golden Goal für Deutschland?
Ja, Olli Bierhoff. Das erste Golden Goal der Geschichte. Das ist aber wirklich sehr einfach.
Ja, aber es waren ja auch einfache Fragen dabei. So, steht 1:1. Gehen wir rüber zu der, dann jetzt die schwierigeren Fragen. Noah, ich möchte, dass du mir hilfst, ein Spiel zu bestimmen, okay? Ich fand das sehr geil letztes Mal von Walle, deswegen übernehme ich das. Du brauchst aber ein bisschen antikes Fußballwissen, sei darauf vorbereitet. Also, das Spiel wurde gespielt, als es damals noch zwei Deutschlande gab.
Ja.
Das Spiel war das Endspiel einer Europameisterschaft. Und der dritte Tipp, weil das solltest du jetzt wissen, beim Spiel hat ein Spieler ein Tor geschossen und seitdem wird die Art und Weise, so Tore zu schießen, nach diesem Spieler benannt.
Ah, das war 76 Deutschland gegen Tschechoslowakei?
Mhm, welcher Spieler?
Panenka hat Elfmeter gemacht und Uli Hoeneß schießt den Nachttempel von wo immer auch.
Warte, ich weiß, wo es ist. In Spanien war das oder nicht?
Ja, also auf jeden Fall legendärer Uli Hoeneß Fehlschuss 76 gegen die Tschechoslowakei, muss man sagen.
Ja, ich vergesse manchmal, dass das ein kleiner Fußball-Nerd ist. Noah,
ich liebe auch Hannes Auslegung von Deutschland, Plural Deutschlande.
Wie sagt man so ein Deutschland? Zwei Deutschland?
Deutschländer.
Zwei deutsche Staaten.
Ich wollte gerade sagen, Walle, wenn du es nicht weißt, dann geierte. Vollkommen richtig. Walle, jetzt geht's rüber zu dir. Ich will, dass du mir hilfst, einen Spieler zu suchen. es ist gar nicht so schwer.
Toni Kroos.
Nein, es ist leider nicht Toni Kroos. Es geht erneut um die EM 2004. Okay? Bei der EM 2004 hat Portugal die Engländer überraschenderweise, also ironisch überraschenderweise, beim Elfmeterschießen rausgehalten, sagen wir es so. Ich möchte, dass du mir sagst, wer der Torwart war von der...
Von Portugal?
Ja.
Der damals Torwart von Portugal?
Ja, nur du weißt es.
Ich meine, aber ich bin mir nicht sicher.
Er hat Besondere war, er hat damals alle Elfmeter der Engländer ohne Handschuhe gehalten, weil die Handschuhe waren nass und die Bälle sind durchgeflutscht.
Ich behaupte, ich kenne keinen einzigen portugiesischen Torwart.
Boah, weil du das weißt, der war 2006 auch krass.
Ricardo, oder?
Ja. Ich habe den Namen noch nie gehört.
Junge!
Leute, ich bin Vereinsfan.
Ja, okay, aber ganz kurz, als ob du nie die Highlights Deutschland ein Sommermärchen 18 Mal angeschaut hast.
Ja, Deutschland ein Sommermärchen war aber 2006, nicht 2004.
Ja,
genau.
Ja, aber damals
war doch Ricardo auch dabei.
Ricardo auch dabei und genau dasselbe.
Um das nur mal kurz zu beschreiben, welchen Stellenwert die Nationalmannschaft in meiner Familie hat, damit ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt. Alle meine Brüder sind an dem Wochenende des Achtelfinals in Berlin. Ich habe gesagt, ich suche uns ein Public Viewing, wo man reservieren kann. Antwort, das ist mir scheißegal, brauchen wir nicht gucken. Nur damit ihr das ist,
hä?
Vereinsfans.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Man ist doch, wenn Deutschland spielt, dann ist man für Deutschland. Da hat mein Verein, dein Verein nichts zu suchen. Ist man für Deutschland nicht für anderes. Ich finde das auch irgendwie ein bisschen nervig. Da muss ich einfach mal sagen, finde ich irgendwie ein bisschen nervig, die Leute, die da ankommen und sagen, nee, ich bin nicht für Deutschland. Natürlich ist man dann für Deutschland. Herrgott,
nee, Mann. Mach dir da keine Fans. Also unsere Kurve e.V.-Jungs hat auch gesagt, dass ihm das scheißegal ist.
Und ich fand den Typ genauso bescheuert wie alle anderen, die das...
dann mache ich mir da keine Fans. Ich bin für Deutschland, sag ich, wie es ist.
Ja, finde ich auch.
Für unsere Jungs, das ist doch, die strengen sich doch auch an, die haben doch auch Bock. Weißt du, so ich natürlich, also es ist doch bei uns zu Hause, für diese EM sind keine Menschen gestorben, es ist nicht blutig. So, man kann doch jetzt auch mal wieder, sage ich mal, einfach Bock haben.
Aber ich finde, du musst doch anderen Leuten das auch in Ruhe lassen, wenn sie mit dem DFB einfach nichts zu tun haben wollen. Das verstehe ich schon auch.
Ja, komm, weiß ich nicht. Ja, wir haben doch alle Bock, so Euphoriebremsen dann hier.
Jetzt hörst du dich schon an wie Nagelsmann, der sagt, was soll die Umfrage da vor der EM? Wir wollen doch alle Euphorie haben. Du musst jedem seine eigene Meinung akzeptieren, lieber Noah.
Ihr akzeptierst doch die Meinung von 16%.
Ja, ach du Honk. Na, ich will jetzt auch hier gar nicht so dumm patriotisch rumkommen, aber ich freue, wie auch immer, jeder soll das tun, was er, worauf er Bock hat, aber
sind wir jetzt durch mit dem Quiz hier?
Ich finde es super interessant, welche Diskussion hier aufgebracht wurde. Und ich würde sagen, ja, wir sind durch. Noah hat gewonnen, 2-1, weil er Ricardo nicht kennt.
Ja, aber ich muss jetzt mal ganz kurz, Hannes, es ist auch nicht der bekannteste Torwart.
Ja, aber ganz kurz, also das weiß man.
Ja, die EM 2004 ist einfach noch nicht, was Spiele angeht, so viel auf dem Schirm. Da war Wayne Rooney, kann ich mich erinnern, Cristiano Ronaldo, eben Angelos Charisteas, dann im Tor von Griechen Nikopolidis, Otto Rehagel als Trainer.
Christian Wörns.
Stark. Und in Deutschland haben zum ersten Mal Lahm und Schweinsteiger gespielt, solche Sachen, aber das ist natürlich einfach, da waren wir beide zu jung noch, wir drei.
Ja, eben, also hör mal, ich bin ein Jahr älter als ihr, Leute. Ich bin jetzt irgendwie nicht 6 Jahre älter.
Ne? Ich finde es cool, wie Noah auf den Zug aufgesprungen ist, dass du viel älter bist als wir.
Ja, du hast vorhin auch schon gesagt, ja, der Walle ist ja schon ein älteres Semester. Also Alter, ich bin ein Jahr älter.
Aber dieses Achtelfinale, ist es das Achtelfinale, wo eventuell Deutschland spielen könnte?
Ja.
Ah, okay. Ja, das ist wirklich krass. Interessant. Ja, und du schaust es ja dann.
Ja, ich schon.
Egal, wer spielt, ne?
Wenn Deutschland spielt, ja.
Ich hoffe wirklich, dass sie es irgendwie schaffen, ein bisschen weiter, weil so, wenn die EM nach so 2 Wochen vorbei ist, ist es auch irgendwie kacke.
Ja, dann hätte ich 120 Euro für ein rosa Trikot und Sand gesetzt. Nach dem Quiz heißt 4Kicktipp aktuell, es gibt natürlich immer noch nichts hier zu verkünden, aber man kann sagen, die Kicktipp-Gruppe wächst und wächst und wächst und wächst und ich glaube, wir kratzen mittlerweile an den 70 TeilnehmerInnen oder auf jeden Fall 65 müssten es auf jeden Fall sein. Es werden immer mehr, steigt auf jeden Fall noch mit ein, schickt den Link gerne rum, macht Werbung bei euren Freunden und Freundinnen in eurer Familie. Es wird auf jeden Fall umso lustiger, umso mehr Leute teilnehmen. Und ansonsten kann ich sagen, liebe Leute, tippt und vergesst die Bonusrunde nicht. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes gegen Ende hier für euch vorbereitet. Wie ihr treuen HörerInnen da draußen wisst, hatten wir alle drei in der letzten Bundesliga-Saison Patenvereine. Beim Hannes waren es die Dosen aus Leipzig, beim Brian war es Mainz 05 und bei mir war es Bayer Leverkusen, muss ich mal übrigens mir selber auf die Schulter klopfen. Da habe ich schon am ersten Spieltag den richtigen Riecher gehabt, welche Mannschaft denn spannend werden könnte.
Ich wollte gerade sagen, klopf du dir lieber auf die Schulter, weil das macht keiner von uns beiden.
Jetzt auch keiner hier. Genau ein ähnliches Projekt haben wir jetzt für euch mitgebracht hier für die EM. Für den Fall, dass Brians Befürchtung eintritt und wir nur 3 Spiele dabei sind, dann haben wir immer noch unsere Patennationen, wie wir es genannt haben, oder auch Patenkinder. Was findet ihr cooler? Patenkinder, Patennationen?
Patenland.
Also, dann interessiert mich jetzt Patenland Nummer 1. Lieber Brian, wer ist dein Patenland bei dieser Europameisterschaft?
Also ich, wie gesagt, es hat ja wunderbar geklappt in der Bundesliga-Saison. Wir haben so viel über unsere Patenvereine gesprochen. Deswegen habe ich gerade gesagt, it was so nice, we built it twice. Also mein Partnerland, um kurz zu machen, ist Georgien. Und zwar auch aus dem Grund, weil das schon auch eine sehr witzige Geschichte ist mit Georgien. Da kommt gerade viel zusammen, politisch, aber auch sportlich. Der Trainer von Georgien mit Willi Sagnol, eine absolute Bayern-Legende. Der Verband, der georgische Verband, wird von 2 SC-Spielern gefühlt, 2 ehemaligen, Levan Kubiashvili und Alexander Jaschwili. Genau die Spieler, als ich angefangen habe, SCs zu schauen, die absoluten Stars waren. So ich habe direkt eine Verbindung gespürt, fand einen ganz tollen Elf-Freunde-Artikel auch gelesen darüber. Deswegen Georgien, mein Team. Und ihr wisst, ne, der Oberstar von Georgien, Kvaradona, ist auch am Start. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob sie es durch die Gruppenphase schaffen, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, eben das System leitet schon dazu ein, dass auch ein schwächeres Team es schafft. Ich hoffe, dass sie dabei bleiben. Ich werde auf jeden Fall ein Auge auf sie werfen.
Sehr stark, sehr, sehr nice. Bin ich auch gespannt. Vor allem, weißt du, wie viel der Europameisterschaftsteilnahme das von denen ist?
0. Also die erste.
Die erste, ja.
Geil, das macht es noch interessanter. Hannes, wen hast du uns denn mitgebracht?
Ich wollte ehrlich gesagt auch Georgien nehmen, aus dem Grund Willi Sagnol und Kvicha Kvaratskhelia. Aber ihr wisst, mein Herz pocht natürlich für Deutschland, aber auch ein ganz kleines wenig hoffe ich, dass Cristiano Ronaldo seiner internationalen Laufbahn noch einmal beschmücken kann auf internationaler Ebene. Deswegen ist mein Patenverein wegen Cristiano Ronaldo Portugal.
Wann hört das mit diesem Ronaldo-Scheiß eigentlich endlich auf? Ja, Portugal, bin ich auch gespannt. Habe ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Die rasieren. Also wenn wir nur auf dem Papier schauen, hat Portugal eine extrem starke Mannschaft.
könnte auf jeden Fall eine spannende Truppe werden. Mein Patenland, meine Patennation für diese Europameisterschaft ist Österreich. Ich bleibe im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich für Österreich entschieden, weil ich sie auch gern FC Bundesliga nenne. Beim letzten Testspiel gegen die Schweiz waren 8 von 11 Spieler aus der Bundesliga. Ich glaube, sie haben einfach eine richtig gute Truppe mittlerweile zusammen. Und man sagt ja oft zu Österreich und Schweiz, sagt man oft, oh, Geheimfavorit, oh, ja, gute Truppe zusammen, könnte was werden. Leider jetzt Alaba ja verletzt, aber ich warte nicht mehr, nicht weniger von Alaba, als dass er genauso wie Ronaldo bei der EM 2016 über das ganze Turnier eine Coaching-Rolle einnimmt an der Seitenlinie. Und deshalb bin ich da sehr gespannt auf die Mannschaft und hoffe, dass Österreich dann weiterkommt für den Fall, dass Deutschland rausfliegen sollte. Also haben wir mit Portugal, Georgien und Österreich 3 komplett verschiedene Mannschaften auch so vom Gefühl her hier mitgebracht. 3 komplett verschiedene, wie kann man sagen, Erwartungshaltungen an die Teams. Und ich glaube, ich freue mich darauf, wenn wir euch da ein bisschen up-to-date halten können. Und up-to-date halten kann uns auch der liebe Hannes bei der Copa America. Das hast du uns ja versprochen vorhin, ne?
Genau, ich hatte mir auch überlegt, ob ich cool sein soll und sagen, hey, ich nehme keinen Patenverein aus der Europameisterschaft, sondern ich nehme meine zweite Heimat, Ecuador, die sich in der Copa America schlagen werden in den USA, Vorbereitungsturnier auf die USA, um zu gucken, wie die Amis das hinkriegen mit der Organisation von der Weltmeisterschaft. Aber ich werde immer wieder mal Updates geben. Ecuador zum Beispiel das letzte Freundschaftsspiel, was sie hatten, verloren jetzt gegen Argentinien, werden aber, beziehungsweise wurden von Messi als ein Geheimfavorit für das Turnier genannt. Deswegen alle Augen auf Ecuador. Super junge Truppe. Und die können 2026 wirklich für eine Überraschung sorgen.
Holen uns mal kurz ab. Wann findet das genau zeitgleich statt? Oder ist es genau irgendwie Zeit verschoben?
Ja. Ich glaube, es fängt eine Woche später an, aber es ist genau zeitgleich. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, in Ecuador dir von 12 Uhr bis 23 Uhr Fußball anzuschauen.
Also wunderbar. Jetzt haben wir hier auch nicht von 12 bis 23 Uhr, sondern eine volle Stunde über Fußball geredet. Ich würde sagen, das reicht. Schicht im Schacht, Feierabend, Abschlussrubrik, Spieler der Woche.
Player of the Week.
Unsere Spieler der Woche. Ich würde sagen, ich fange direkt mal an, weil ich gerade der Letzte bei der Patennation war. Mein Spieler der Woche, Pascal Groß, fand ich einfach eine geile Bereicherung bei der Einwechslung gegen Griechenland, nicht nur wegen seinem Tor, sondern ich mag den auch vom Typ her, ich mag den vom Spielstil her, das gefällt mir sehr gut, deshalb Pascal Groß, mein Spieler der Woche. Hannes, wen hast du?
Ich mache es ein bisschen besonders, ich habe ja schon mal eine Persönlichkeit der Woche mitgebracht, bla bla, ich nehme diesmal einen Politiker der Woche, weil nach wirklich erschreckenden Ergebnissen seiner Partei hat sich Emmanuel Macron dazu entschieden, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen, was meiner Meinung nach die Ampel sich auch überlegen sollte, nachdem 70% des Landes nicht den Regierungsparteien ihre Stimme gegeben hat. Die Ampelparteien haben alle 3 zusammen so viele Stimmen wie die CDU. Da muss man sich mal Politik neu überlegen. Deswegen ist meine Persönlichkeit der Woche der einzige Politiker, der die richtigen Entscheidungen getroffen hat nach der Wahl, Emmanuel Macron.
Geil. Mein Spieler der Woche ist Jan Reichert. Ist der Torwart, der ins DFB-Team gestoßen ist, von Nürnberg 2. Ja, irgendwie schon, also ich finde es vollkommen verrückte Geschichte. Der ist 22, also sehr gut nachvollziehen können wir das. Ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen. Wird wahrscheinlich die gar krasseste Woche seines Lebens haben. Und viel Spaß dabei.
Und jetzt ganz zum Schluss, ist ein bisschen Tradition geworden, ein EM-Barometer, wo steht ihr? Es ist ja hier gerade das letzte Mal, dass wir uns on-air sprechen, bevor die EM beginnt. Habe ich gerade realisiert, das ist die letzte Folge vor Kickoff. EM-Barometer, Brian, wo stehst du?
Ja, ich habe ja schon vor der Folge oder beziehungsweise am Anfang gesagt, dass ich total hyped bin und mir nur noch so ein bisschen dieses Fan-Utensil gefehlt hat, dieses Trikot, was leider bisher noch nicht da ist. Deswegen bin ich bei 90%.
Mich haben die 2 Testspiele wirklich ein bisschen betrübt. Ich war bei der letzten Folge bei starken 85%. Ich würde sagen, jetzt bin ich bei 80%. Also es hat wirklich ein bisschen abgenommen sogar, weil ich Schiss habe, dass wir uns alle so freuen auf die EM und die Jungs haben mal wieder, keine Ahnung, Angst vorm Tore schießen. Deswegen, ich bin bei stabilen 80%.
Ich muss sagen, vor der Folge ging es mir genauso, 80%. Jetzt durch euch, liebe Jungs, ihr habt bei mir wieder die Euphorie geweckt. Ich bin bei starken 95, ich kann mich fast nicht mehr halten. Ich freue mich schon riesig darauf. Heim-EM hier in Berlin. Ich bin gespannt und vor allem nochmal geiler jetzt mit einem Podcast. Leute, wir begleiten mit einem Podcast ein Heimturnier. Das ist schon wirklich nice. Mit neuem Intro, neuem Cover und vielen, vielen Folgen, in denen wir euch dieses Turnier einordnen. Und heute war die erste davon. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das erste EM-Spezial von Dreierkette VBH. Lieber Brian, lieber Hannes. Euch vielen lieben Dank und noch einen wunderschönen Abend.
Mach's gut, Jungs. Ciao, ciao.
Ciao, Jungs. Wir heben ab.